Drück auch mal auf Record.
Dann drücke ich auch drauf. Bei mir läuft es.
Namaste.
Also heute, ne?
Heute geht's um die Wurst.
Heute geht's um die Wurst.
Heute geht's um die Wurst oder eher um Tobis Pizzastein. Ach nee, das ist der falsche Podcast, oder?
Nee, das ist der falsche Podcast. Nee, Pizza machen wir auf extra Podcast. Seid gespannt. Heute geht's um die Fliegerei, wie sonst auch immer.
Ja, und um zwei doch recht interessante Themen. Eigentlich ist das nur ein Thema, was auch jetzt wieder die Boulevardpresse und die Medienwelt eigentlich ziemlich ausgenudelt haben. Und deswegen machen wir es auch. Wir sind ja auch Boulevardpresse.
So und quasi.
Ein Thema, was, glaube ich, in der professionellen Luftfahrer- und Luftfahrerinnenwelt dann auch auf einer ganz anderen Ebene diskutiert wird.
Heute wollen wir mit euch reden, oder ich mit Stefan reden, über den Inzident in Madrid im Februar. Bestimmt wissen viele, von was wir reden. Da, wo der First Officer 10 Minuten lang mit Autopilot fliegen musste,
ja,
die eine große Zeitung schreibt.
Ja. Es ging um eine Pilot Incapacitation. Und da reden wir heute bei unserem Meisterwarnung
Cockpit Chroniken
Podcast drüber. Willkommen.
Ja, willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja.
Und wir hoffen, dass er bis zum Ende dran bleibt.
Ich bin gar nicht so richtig sicher, wie wir hier anfangen sollen, weil hier gibt's, das ist ja so ein Vorfall, wo so viel wirklich schon ausdiskutiert wurde und jeder hat so seine 5 Cent dazuzugeben. Und am liebsten würde ich so eine ganz definitive, endgültige Meinung jetzt schon am Anfang des Podcasts raushauen. Das traue ich mich jetzt nicht so richtig.
Sonst fang doch an und erzähl erstmal für die, die nicht wissen, was eigentlich passiert ist.
Es ist ein super guter Punkt. Also du hast ja schon gesagt, natürlich gerade ein bisschen überspitzt. Also der Vorfall war eine klassische Pilot Incapacitation. Was bedeutet das? Es gibt 2 Arten von Incapacitations. Es gibt eine sogenannte subtile Incapacitation, die der Kollege oder die Kollegin auf dem anderen Sitz gar nicht mitbekommt. Und dann gibt es eine sudden Incapacitation, wo quasi, ich sag mal, eine Herzattacke, Schlaganfall, irgendwas passiert. Oder vielleicht auch, wenn man gerade einen schlechten Döner am Vortag gegessen hat, der plötzlich seinen Weg nach draußen findet, ohne dass man es kontrollieren kann. Das wäre dann wahrscheinlich auch eher eine subtle Incapacitation, weil ich glaube nicht, dass man in dem Fall mit 35 Knoten Crosswind noch Herr seiner Sinne ist. Im Landeanflug. Das sind verschiedene Arten von Incapacitations. Und da ist keiner davor gefeit. Niemand. Das kann immer passieren. Du kannst natürlich, jetzt hätte ich gerne noch einen Mediziner hier an meiner Seite, irgendwelche Veranlagungen haben, wo man sagen kann, das könnte dir passieren. Da bist du vielleicht eher geneigt dafür, dass du mal einen Herzinfarkt bekommst. Ne? Deine Ernährungsweise könnte dafür sorgen, dass du vielleicht einen Schlaganfall bekommst, weil du dich vielleicht ungesund ernährst, dass man vielleicht da irgendwelche Tests machen kann. Aber normalerweise diese sudden Incapacitations, diese also plötzlichen Incapacitations, wo man nicht mehr Herr seiner Sinne ist, die sind eigentlich nicht vorhersehbar.
Und das Ding ist ja, also es ist ja nicht nur das passiert, sondern der Kapitän war gerade auf Klo. Und der kam nicht mehr rein.
Das stimmt. Und da sind wir wieder bei unserem berühmten
Swiss Cheese Model, meinst du?
Unserem Schweizer Käsemodell, wo eine Aneinanderreihung von ungewollten Aktionen, Reaktionen und oder Ereignissen zu einem kontinuierlichen Loch in unserem schönen Schweizer Käse führen kann, der am Ende ein Accident, Incident, Crash oder ungewollten Flugzustand hervorruft.
Und denkst du, also soweit erstmal, denkst du, wenn du sowas liest, denkst du darüber nach bei deiner Fliegerei? Also ist das für dich irgendwie wichtig?
Es ist absolut wichtig, natürlich. Wenn mir jetzt vielleicht ein Kollege sagt, ich bin nicht ausgeschlafen, ich konnte nicht einschlafen, ich habe Frühdienst, zu Hause, das müssen wir vielleicht rausschneiden, zu Hause hat mich die Alte nie rangelassen letzte Nacht und es läuft nicht gut, die hat mich betrogen. Und kickt jetzt das ganze Haus. Wenn da jetzt, sag ich mal, 4, 5 so eine Sachen kommen, wo ich weiß und dann noch vielleicht, wo ich weiß, okay, also der hat vielleicht jetzt nicht heute seinen besten Tag, dann ist das Erste, was ich sage, fühlst du dich denn überhaupt in der Lage zu fliegen? Weil, wenn du nicht möchtest, ich rufe die Company an, ich nehme das auf mich, ich sage, ich möchte nicht mit dem Kollegen fliegen, der fühlt sich nicht so gut, er sagt, er könnte fliegen, ist meine Entscheidung, ich bin Kapitän, ich möchte jemand anders haben. Und dann werden sie wahrscheinlich nachfragen, ja, was hat er denn? Sag ich, das ist mir egal, das können wir später klären. Aktuell möchte ich nicht mit dieser Person fliegen.
Okay, aber das hat dann Konsequenzen für ihn, oder?
Nö, es hat Konsequenzen für mich, weil ich ja die Entscheidung getroffen habe. Mhm. Wenn sie nachfragen, warum, sage ich, ja, okay, jetzt kann ich euch das erklären. In dem Moment ging es für mich um die Sicherheit. Aus den und den Gründen, da war dieser Kollege in dem Moment nicht fit to fly.
Ja. Und das aber ist, passiert dann da was? Also kriegst du da eine Abmahnung oder eher eine Abmahnung?
Nein, nein. Ich bin für drei Sachen verantwortlich. Und das erste ist die Sicherheit aller Passagiere. Das zweite ist die Sicherheit der Crew. Und das dritte ist die Sicherheit des Flugzeugs. Mhm. Fertig. Und wenn ich nicht die Eier in der Hose habe, das auf mich zu nehmen und sagen, ich fliege jetzt nicht,
ja,
dann habe ich auch nicht das Recht, links auf dem Flugzeug als Kapitän zu fliegen.
Mhm. Nee, ist klar. Also leuchtet ein, ja.
Und das siehst du aber nicht. Also das siehst du nur manchmal, diese, sag ich mal, eventuellen Auslöser für eine Incapacitation. Mhm. Das sind ja eher psychologische Faktoren gewesen, die ich jetzt gesagt habe, wo ich sage von vornherein, ich möchte nicht mit dem Kollegen jetzt fliegen. Und die sind natürlich im Nachhinein schwieriger zu erklären. Mhm. Was viel einfacher ist, ist, wenn einer mir mit triefender Nase kommt oder sagt, ach, gib mir mal nie die Hand, ich bin erkältet.
Ja.
So, wenn er sagt zu mir, du bist erkältet, dann frage ich ihn, was hast du denn? Ja, und wenn er natürlich sagt, ja, ich habe nur ein Kratzen im Hals. Dann sagst du, ja, okay, wegen Kratzen im Hals, das ist ja vielleicht noch okay. Ne? Mhm. Wenn er aber sagt, ja, meine Ohren sind zu oder die Nase, ich sage, ich dreh bitte um, geh, ich rufe die Company an,
ja,
und fertig ist.
Ne? Also Ohren zu ist auch das bei ist Druckkabine absolut, ein Problem.
Ja. Das kann ja wirklich, also Ohren zu ist natürlich erstmal eine gesundheitliche Beeinträchtigung, weil du nicht hören kannst, weil deine Sinne nicht mehr richtig funktionieren, mhm, weil natürlich die Ausgleichsorgane im Ohr sind und wenn die sich nicht mehr, wenn die nicht so funktionieren, wie sie sollen, dann kannst du natürlich auch einen kompletten Orientierungsverlust bekommen. Dir kann schwindelig werden, du kannst ohnmächtig werden,
ja,
und das kannst du von vornherein ausschließen. Das ist fahrlässig, so auf Arbeit zu kommen.
Und wenn sag mal, der sitzt neben dir und sagt, oh, ich habe Migräne, weil ich regelmäßig immer mal Migräne habe. Das kennt er ja.
Wenn er gerade, ich glaube, jemand, der einen aktuellen Migräneanfall hat, mhm, wird wahrscheinlich nicht auf Arbeit kommen, oder?
Ja, das ist die Frage. Also macht er das wirklich nicht? Oder denkt er, er muss unbedingt arbeiten gehen und kommt trotzdem hin?
Aber ist das nicht so, dass wenn man Migräne hat, ich bin da zum Glück verschont, dass man da irgendwie gar nichts mehr machen kann?
Na, es gibt unterschiedliche Stadien, ja, davon. Also ich hatte früher viel Migräne und das gibt, geht von ganz wenig auf nach ganz viel oder es kommt auch plötzlich. Mhm. Und manchmal denkst du halt früh, es geht noch und dann sitzt du da und willst am liebsten nach Hause. Bei mir geht das. Mhm. Im Flieger, wenn du da sitzt, geht es nicht. Und es ist halt, meine Frage wäre halt, wie gehst du denn damit um? Also du gehst immer den vorsichtigeren Weg und sagst, pass auf, ich rufe an, mhm, flieg lieber nicht. Sicher ist sicher, wahrscheinlich.
Sicher ist sicher. Ich meine, was passiert, wenn in 40 Tonnen auf der Autobahn ein LKW-Fahrer Migräne hat? Stellt sich da nicht die gleiche Frage?
Ja, stellt sich die gleiche Frage. Klar.
Und ich glaube, da hat natürlich auch jeder seine eigene Verantwortung und die muss man natürlich auch sehen, wenn man diesen Weg, mhm, diesen Berufsweg geht. Wenn man natürlich Migräne geplagt ist und weiß, hat das nicht unter Kontrolle und hat das 5-mal im Monat, mhm, oder mehr, dann muss man überlegen, ob man das, wenn das nicht unter Kontrolle zu kriegen ist, ob dieser Berufsweg halt das richtig ist. Und da ist egal, ob man, mhm, als Luftfahrzeugführer oder als LKW-Fahrer oder ganz viele andere Jobs unterwegs ist.
Ja.
Und
gibt es Sachen, also du musst ja jedes Jahr zur ärztlichen Untersuchung, ne? Jedes Jahr oder alle 2 Jahre? Ich weiß nicht.
Es kommt ja drauf an, was du jetzt machst. Also ich sag mal, wenn du dein Klasse 2 Medical hast und wie war denn das, unter 50 bist und deine Eco-Klasse SEP-Flieger hast, dann musst du alle 5 Jahre gehen. Und wenn du über 50 bist, glaube ich, das nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube, da musst du einmal im Jahr gehen.
Da musst du viel öfter zumindest. Ich habe den ja nicht mehr verlängert, aber ja.
Ja, ich glaube, das war schon so. Und wenn du jetzt ein Klasse 1 Medical hast, aber in Single Pilot Ops unterwegs bist, beispielsweise mit einer CJ1 und ein bestimmtes Alter, also mit einer Cessna Citation unterwegs bist, ein bestimmtes Alter überschreibst, was ich jetzt nicht genau weiß, 45, musst du sogar alle 6 Monate gehen.
Mhm. Krass.
Und wir müssen alle einem Jahr gehen, mhm, im Regelfall. Und ich weiß, worauf du hinaus willst und ich finde das, das Thema müssen wir jetzt noch beleuchten, ich glaube zumindest, worauf du hinaus willst, aber ich finde das eine negative Tendenz aktuell, dass man versucht, also es wird niemals möglich sein, anhand von einem medizinischen, ganzheitlichen Bild von einem Piloten und Pilotin, da 100% auszuschließen, dass was passiert. Und ich glaube, das ist so ein großes Problem. Wir wollen immer alles zu 100% kontrollieren. Wenn wir sagen, in der Luftfahrt darf keiner ausfallen, das wird aber immer wieder passieren. Ja? Es kann passieren, dass dass ich mit dem Messer, mit dem ich gerade mein vegetarisches Schnitzel da schneide, mir plötzlich in Finger schneide und das Bluten anfange.
Ja.
Oder dass ich irgendwo hängen bleibe und mir aus Versehen meine Pulsschlagader aufschneide. Natürlich ist das unwahrscheinlich, aber wie ausgeschlossen ist es? Und wie ausgeschlossen ist es, dass man 100% aller Sachen in dem medizinischen Tauglichkeitszeugnis ausschließt?
Ja, und ich glaube auch, also so war es bei mir zumindest, bei meinem PPL damals, da wurde ja auch nicht alles kontrolliert bei der ärztlichen Untersuchung.
Ja.
Also wenn ich dem halt damals von meinen, ich weiß noch, ich habe dem von meinen Kopfschmerzen erzählt, war halt PPL, ist bestimmt bei euch anders und der hat immer gesagt, nee, das zählt nicht.
Ja gut, die Frage ist ja, was willst du machen? Also es ist ja, was ist medizinisch relevant, was ist luftfahrttechnisch relevant und kann man sich vielleicht auch Hilfe holen?
Ja.
Und ich glaube, eine ganz negative Tendenz, die gerade in der Luftfahrt stattfindet, ist eben, man traut sich auch nichts mehr zu sagen. Was, wenn ich jetzt plötzlich Migräne entwickeln würde, weil ich Stress zu Hause habe, dann ist doch da eigentlich, dass man sagt, okay, ich gehe zu meinem Fliegerarzt, sag du, ich habe jetzt irgendwie Migräne, was können wir da machen? Aber das Problem ist, das wird in Deutschland, das geht, wenn da irgendwas relevant ist, das geht ans LBA, da kriegst du eine Verweisnummer, du bist erstmal gegroundet. Das heißt, aktuell bauen wir hier eine Art Angst bei den Piloten auf, das wird auch von allen Pilot Associations und Gewerkschaften kritisiert, dass man überhaupt nichts mehr sagen kann. Man kann nicht mehr sagen, du, irgendwie habe ich vorgestern Schmerzen im Fuß. Mhm. Ich gehe jetzt mal zum Orthopäden oder was weiß ich, ich habe eine schmerzhafte Trennung hinter mir, gehe jetzt mal ein bisschen zum Psychologen. Mhm. Das muss ich alles angeben bei meinem Medical Wahnsinn, psychologischer Behandlung in den, was weiß ich nicht, letzten 6 Monaten und sowas. Und das finde ich jetzt negativ und dadurch kommt es dazu, dass Sachen, die eigentlich gelöst werden können, wie jetzt ein schmerzhafter Fuß oder vielleicht irgendwie eine Episode von Kopfschmerzen, dass man das vielleicht sich nicht mehr traut zu sagen, weil man natürlich viel für diesen Job gearbeitet hat. Mhm. Ich habe auch Gegenbeispiele.
Erzähl.
Ich habe wo war denn das, meine Kollegin kennengelernt, die hatte kein Medical mehr und hatte mir eben erklärt, dass die gerade aus psychologischen Gründen eben jetzt nicht mehr fliegen darf, aber das ist alles okay. Das ist jetzt halt was geklärt werden will und die ist eben dahin gegangen und die hat das auch jetzt gar nicht gestört. Ne?
Mhm.
Und diese Fälle sind ja aber selten und ich glaube, hier gibt es eine ganz große, eine hohe Dunkelziffer von Piloten, Pilotinnen, die einfach ganz krasse Probleme haben, aber es vielleicht einfach nicht sagen. Und warum sage ich das? Weil ich nämlich keinen kenne, wo es so ist.
Mhm.
Und wenn du keinen kennst, wo es so ist, kannst du immer davon ausgehen, dass da die Fälle hoch sind. Wenn du jetzt eine Statistik hättest und sagen würdest, okay, ja, also von dem weiß ich, die waren alle schon mal so da in Behandlung oder die haben vielleicht da mal irgendwie sich krank schreiben lassen müssen, weil sie was weiß ich hatten. Aber da kennt man so wenige. Und deswegen ist nur eine rein in den Raum geschmissene Vermutung, dass das aktuelle Konzept, wie die medizinischen Tauglichkeitsuntersuchungen gemacht werden, nicht so gut sind. Aber jetzt gehen wir ja fast schon in eine Ecke von der
German-Wings-Inzident,
wo wir gar nicht hinwollten.
Nee, aber trotzdem finde ich es halt verrückt, dass ja in der Fliegerei, der professionellen Fliegerei, alles so auf Sicherheit aus ist und dass man da aber bei der Gesundheitsfrage dann ja gar nicht so groß drauf achtet, sondern nur, dass die Statistik stimmt, dass nämlich alle gesund sind und alle, weiß nicht, wie viele 100.000 Piloten, Pilotinnen es gibt, die können ja nicht alle komplett gesund sein und sind ja keine Übermenschen, sondern sind ja normale Leute und ich glaube, es gibt keinen Piloten, der irgendeinen Mangel hat.
Weißt du? Also, der eine Menge frei ist.
Der Menge frei ist.
Also, schwieriges Thema. Und ich glaube auch, dieser Incident, um zu denen jetzt mal zurückzukommen, also das war ein Lufthansa A321 in Madrid, wo im Cruise der Pilot in einem ungünstigen Umstand alleine war und incapacitated war.
Mhm.
Und das war dann sogar so, dass er durch seine Incapacitation ungewollt den Flugpfad veränderte.
Ja.
Jetzt war es ein Airbus, da kann er den nicht so schlimm verändert haben.
Ich höre noch bestimmt ein paar Airbus-Leute zu.
Also ja, ich weiß, das war auch nur ein Spaß. Es ist ja eigentlich was Positives, was ich sagen wollte.
Ja.
Wenn du da den Sidestick voll nach links ziehst, dann wird der im Cruise bestimmt nicht sich auf den Rücken drehen und hier einen auf, wie ist der Film, Flight, wo der betrunken in die Kirche fliegt, kopfüber.
Ach so,
Das wird er nicht machen. Das ist also was Positives. Mhm. Das heißt, die maschinelle Unterstützung hat da jetzt sicherlich auch geholfen, dass aus diesem Incident nichts Schlimmeres passiert ist.
Ja.
Das Bedienkonzept eines Airbus hat damit Sicherheit geholfen.
Gehe ich auch von aus, ja.
Ja.
Bloß, dass der Kapitän halt nicht wieder reinkam. Glaube ich, ist für mich auch ein wichtiger Punkt, weil wenn der schnell drin gewesen wäre, wäre vielleicht noch weniger passiert.
Und warum kam er denn aber nicht rein?
Wegen der Tür, die zu war.
Ja, was hat die Tür denn für Anforderungen?
Na, die Tür, du kannst, glaube ich, soweit ich weiß, draußen was drücken und dann geht drinnen eine Klingel an oder eine Hupe oder was auch immer, beim Airbus weiß ich es nicht. Und dann kann der auf aufschalten und dann geht die Tür auf.
Genau, oder so auf den High und dann bleibt die Tür zu.
Oder sie bleibt, genau.
Wichtig ist, wenn der Kollege innen incapacitated ist, dann macht er ja nichts. Mhm. Das heißt, die Tür geht nach einer gewissen Zeit auf. Das heißt, so ein Incapacitation, wenn der Kollege draußen entsprechend weiß, wie die Tür zu öffnen ist, bekommt die nach einer gewissen Zeit X raus. Das heißt, man sollte jetzt vielleicht nicht mit Explosive Diarrhea im kurzen Endanflug aufs Klo gehen, weil dann vielleicht, wenn Incapacitation kommt, der Kollege nicht mehr reinkommt. Dann wäre es natürlich schlecht. Das heißt, die Operating Procedures der Airlines sagen natürlich, wann jemand alleine im Cockpit sein darf. Oder wann nur ein Pilot weniger im Cockpit sein darf.
Ach, da gibt es auch direkt Regeln. Also wann du aufs Klo gehen darfst.
Selbstverständlich.
Ja.
Also wenn du natürlich eben jetzt durch eine CB oder eine Squall-Line mit Gewittern fliegst und im Endanflug bist und eben vielleicht 35 Knoten Crosswind hast, sollst du jetzt vielleicht nicht überlegen.
Gut, machst du vielleicht sowieso nicht, das schätze ich. Aber.
Ja, na gut, manchmal musst du halt. Ne?
Ja. Und aber hast du das schon mal erlebt, also das, wo du geflogen bist, dass jemand nicht wieder reingekommen ist oder du nicht reingekommen bist?
Selbstverständlich nicht, nein.
Nee, passiert nicht, ne?
Nein, das passiert nicht und da muss man auch sagen, dass unterschiedliche Airlines unterschiedliche Konzepte haben, wie das gesamte Procedure gehandhabt wird und da stehe ich tatsächlich nicht hinter den Procedures, wie es Lufthansa und Co. aktuell gemacht hat, was man ja auch an diesem Incident sieht.
Und also du meinst diese Zwei-Personen-Regel, dass immer zwei im Cockpit sein müssen?
Absolut. Ja, absolut. Es ist ein zusätzlicher Layer Sicherheit, wenn noch jemand, der eine Security-Clearance hat, im Cockpit ist, wenn jemand alleine da ist. Und das ist eben bei vielen Airlines, es war mal eine Zeit lang so, und wir wissen alle, wann das war, nach dem Lubitz-Ereignis. For You 9525 war das, glaube ich, von Germanwings. Da gab es plötzlich überall zwei Personen im Cockpit danach. Aber viele Airlines haben das dann wieder zurückgedreht. Und darunter?
Na, mit der Begründung, dass jemand, der, ich weiß nicht, sechsmonatige Ausbildung oder irgendwie, also eine sehr kurze Zeit Ausbildung hat, ja nicht so richtig sicher sei. So habe ich es mal gelesen.
Also wenn ich eine Zuverlässigkeitsüberprüfung habe, wenn ich eine Ausbildung in der Luftfahrt habe, wenn ich meinen eigenen Angestellten nicht vertraue, auch wenn die erst 6 Monate in der Firma sind, habe ich doch was falsch gemacht. Mhm. Was denn, wenn ich jetzt einen Piloten einstelle, der erst 6 Monate in der Firma ist, ist der auch nicht sicher?
Nach der Definition, ja.
Ja, und den darf ich aber alleine im Cockpit lassen dann, oder?
Ja.
Also
ja,
nein, dieses Argument ist für mich absolut entkräftet. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Diese Person im Cockpit ist ja nicht dafür da, Hand anzulegen, an den Steuerorganen des Flugzeugs im Fall einer Incapacitation, sondern sie ist dafür da, diese Person die Türe zu öffnen im Notfall, wenn irgendwas schief geht, was eben nicht geplant war.
Ja.
Und das ist ein zusätzliches Layer an Sicherheit. Mhm. Und zusätzlich muss man ja auch noch sagen, dass diese Person ja genauso am Flughafen eine Security Screening jeden Tag durchmacht.
Ja.
Und wenn du da irgendwie 500 Gramm C4 oder sowas mit dabei hast, wirst du auch nicht durchkommen.
Mhm.
Also das heißt, es ist ja nicht so, dass wir als Piloten oder als Flugbegleiter nicht gescreent werden, wenn wir am Flughafen sind. Wir werden genauso ge-X-rayed und müssen durch Metalldetektoren.
Wahrscheinlich teilweise sogar mehr, vermute ich, oder?
Also bei uns wird auf jeden Fall, jeden Tag wird mein Akkupack, da habe ich so einen fetten Anker-Akkupack, der ist super mega, ne? Mhm. Der hat irgendwie knapp 100 Wattstunden und der ist riesig groß.
Mhm.
Und der sieht halt aus wie diese 4 Lithium-Batterien, also 8 hintereinander, sieht halt einfach aus wie Munition. Der wird jedes Mal, wenn die rausgezogen.
Ja.
Und ich verstehe das, ich finde das gut, da stehe ich da mit meinen 4 Streifen als Kapitän, aber ich muss mich den Sicherheitsregeln des Flughafens beugen, beziehungsweise der Luftaufsicht. Und das ist doch völlig in Ordnung. Sollen sie doch nachschauen. Mhm. Woher wissen die denn? Ach Mensch, du warst schon 100 Mal da, jetzt ist der Akkupack, ach, das sieht heute ein bisschen anders aus, ah, wird schon passen. Ja, und dann war es eben mal kein Akkupack, sondern war es halt Munition.
Ja.
Ja, das ist halt das. Das funktioniert nur durch ein 100%iges Screening.
Und wie erlebst du die Cabin Crew, die dann da als quasi als Zweite dann mit dem Cockpit ist für kurze Zeit? Die sind wahrscheinlich eher freuen sich eher oder sind die, stören die eher oder?
Natürlich, viele freuen sich, viele reden auch gar nicht. Offiziell darfst du ja auch nicht mit denen dann natürlich reden. Hm. Natürlich sagt man mal Hallo und vielleicht wird mal kurz ein Bild gemacht oder sowas von einem schönen Sonnenuntergang.
Ja.
Aber du redest halt jetzt nicht mit denen, die setzen sich auf den Jumpseat, die dürfen auch keinen Pilotensitz occupieren, also besetzen.
Ja.
Und dann gehen sie wieder raus und dann gibt es ganz klare Regeln und das war's.
Ach, du darfst nicht mit denen reden?
Nein.
Wegen Ablenkung oder?
Genau. Weil sie wissen ja nicht, was unser Core-Sign ist, was wir gerade nebenbei noch machen. Sie sind nur als Aufpasser für uns da.
Okay.
Und das war eben bei dem Lufthansa-Inzident nicht der Fall. Mm. Und jetzt muss man...
Ja, das ist halt, also ich stelle mir ja die Frage, ob die Tür, die da drin ist seit Jahren, also wo wir auch wissen, warum, aber ob die am Ende mehr gebracht hat, als sie verhindert hat. Oder weißt du, also ob die überhaupt wirklich einen Sinn macht oder ob das, wie so manchmal, weißt du, dass man irgendwas tut, was gut aussieht, aber was eigentlich gar nichts wirklich bringt, nur so vom Gefühl her. Hast du da eine Meinung zu? Oder?
Ja, ich habe da eine Meinung dazu. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo wir Bedrohungslagen haben und wo aber auch wir unsere Freiheit ganz schön einschränken durch eben dieses ständige in der Angst leben. Hm. Und das ist... ich glaube, diese Türe ist sinnvoll und es wird auch nie mehr ohne diese Türe gehen. Ich denke allerdings, dass hoffentlich ich denke jetzt sehr genau nach, das merkst du,
ja.
Die aktuelle weltpolitische Lage sich irgendwann mal wieder so entspannen wird, dass man darauf hoffen kann, dass man vielleicht merkt, egal ob ich Türen zum Cockpit oder große Mauern aus Beton vom Weihnachtsmarkt vielleicht eigentlich nicht mehr für nötig halte.
Mhm.
Und das finde ich leider, also ich finde das leider ganz schlimm, dass das nur noch in Schubladen gedacht wird, in Schwarz und Weiß, und dass wir dadurch ganz viel von unserer Lebensfreude und Freiheit aufgeben. Und das sieht man auch in vielen Bereichen in der Luftfahrt. Jemand kommt mit einer Vape aufs Vorfeld und raucht, der wird behandelt wie ein Schwerverbrecher.
Ja.
Aber der fliegt ja vielleicht nur einmal. Der wusste das jetzt nicht. Der hat das kleine Zeichen übersehen. Mhm. Im schlimmsten Fall kommt die Polizei und er darf nicht mitfliegen.
Mhm.
Jetzt kann man sagen, ja, es sind halt die Regeln. Aber kennst du jede Regel, wenn du deine Steuererklärung machst?
Nee.
Ja, musst du aber.
Ja,
ne?
Musst
oder
du aber.
Lässt sie machen. Ja. Aber was hast du jetzt? Nimmst du dir jemanden mit, der genau erklärt, wie du dich auf dem Vorfeld zum Flieger verhalten darfst? Oder dass du eben nicht dein Gepäck in Reihe 1 oben in das Overhead-Bin reintun darfst oder dass, wenn die zu sind, du weißt, dass da voll ist. Das wissen wir, das wissen die Flugbegleiter, aber die machen sich dann darüber lustig, dass jeder die Overhead-Bins aufmacht. Aber wir denken halt, das ist halt zu, da ist ja vielleicht noch Platz.
Mhm.
Und ich glaube, dass viel...
Na gut, das habe ich auch schon gemacht.
Ja, natürlich.
Wenn jetzt wirklich kein Platz mehr war, dachte ich, das muss doch irgendwo noch was reinpassen. Aber also an sich weiß ich das schon, aber trotzdem denkst du ja auch manchmal, boah, ey, da muss das, gibt's doch gar nicht.
Ja.
Gerade bei Gepäck und solche Sachen, wo es halt Regeln gibt oder wo ich, also letztens bei einem meiner letzten Flüge, ich weiß nicht mehr mit welcher Firma, ich habe ja meistens beruflich eine Kamera mit. Und die schnalle ich immer gerne auf den Sitz, weil die wiegt irgendwie 12 Kilo. Im Falle eines Falles ist das schon eine ganz schöne Granate, die da durch die Gegend fliegt. So, die möchte nicht einen Kopf kriegen. Und beim letzten Mal hat mir die Pörserin gesagt, nee, zwischen die Beine, unten hin, auf keinen Fall auf den Sitz.
Mhm.
Und da habe ich noch so ganz kurz, so aus Reflex, gesagt, nee, aber das wiegt 12 Kilo. So, weißt du? Und da habe ich aber gleich gemerkt, geht gar kein Weg rein. Ich habe gesagt, okay, da habe ich sie runtergestellt, war gut.
Mhm.
Aber so für mich, da habe ich lange überlegt, dachte ich, was ist da jetzt der Vorteil,
wenn der unten ist? Da fliegt nicht weit unterm Sitz. Da hast du ja die Stangen und die verhindern, dass irgendwas umherfliegt.
Nee, die kommt aber genau in mein Gesicht. Die rutscht also, hoch.
Okay.
Die ist ja glatt, weißt du? Die rutscht einfach nach oben und bei dem Gewicht.
Ja, da könnte ich es jetzt nicht genau sagen.
Gibt es halt Vorschriften wahrscheinlich, die ich halt nicht weiß.
So. An die hält man sich. Aber in dem Moment war es ja mit einer kurzen Erklärung getan.
Ja, ja.
Aber wenn jemand auf dem Vorfeld raucht, mit einer Vape oder sowas, ne, da kann ich
da
schon...
Da holen sie sich ab.
Ja, und dass man jetzt vielleicht keine Zigarette da aufs Vorfeld schmeißt, das sollte irgendwie der gesunde Menschenverstand sein, aber das gibt's auch.
Hm.
Aber ich finde, da muss man auch wissen, dass nicht jeder eben 900 Stunden im Jahr am Flugzeug sitzt. Und dass man da halt mit zweierlei Maß messen muss und dass das jetzt nicht jemand ist, der die Sicherheit des Flugverkehrs beeinträchtigt, sondern vielleicht einfach jemand, der unwissend ist. ich könnte jetzt auch sagen, mich nerven immer die Familien, wo die als letztes aussteigen, die mit ihrem Kind das dann schön durch den Gang laufen lassen und plötzlich dauert der Deboarding-Vorgang 5 Minuten. 5 Minuten kann ich einen Slot verpassen, kann über meine 3 Stunden Verspätung kommen und dann kostet das langsame Vorlaufen des Kindes, was da gerade lernt, spazieren zu gehen, kostet die Airline 65.000 Euro.
Ja.
Dafür gibt es aber keine Regel, weil da sagt man, das ist ja unmenschlich. So. Ist auch richtig so, natürlich. Ich will jetzt auch gar nicht, dass das irgendwie hier, was ich sagen soll. Aber ich finde, der gesunde Menschenverstand sollte beides zeigen. Aber ich finde, ich sollte jemanden, der auf dem Vorfeld so eine Web hat, sagen müssen, pass auf, es ist absolut nicht erlaubt hier.
Ja.
Und das muss ich durchsetzen. Genau wie man irgendwann mal wusste, dass man vielleicht keine Messer mit ins Flugzeug nimmt, die eine bestimmte Größe überschreiten, sollte man vielleicht auch wissen, dass man vielleicht auch als Familie zügig aus dem Flugzeug rausgehen soll, weil wir stehen ja da und warten. Das muss auch gesunder Menschenverstand sein. Das sind zweierlei unterschiedliche Dinge, aber jetzt um den Faden zurückzufinden, zu dem Risiko, was da ausgeht davon, finde ich, ist die Einschränkung und die Angst, im Flieger was falsch zu machen, irgendwie so hoch, wo man sagt, ja, es entwickelt sich in eine Richtung, wo man versucht, alles zu kontrollieren und für jedes Ereignis muss es dann eine neue Regel geben. Und das wird aber nicht möglich sein. Man muss sich bewusst sein, dass in der Zukunft weitere Inzidenz, Exzidenz und vielleicht sogar Abstürze passieren werden, wo man sagt, aber hätte man denn nur dieses eine Detail anders gemacht, würde man dem Piloten vorschreiben, früh nur einen Kaffee zu trinken und nicht 3, hätte der am kurzen Endanflug vielleicht nicht kacken müssen. Und dann wäre der Flieger nicht abgestürzt.
Das stimmt. Ja. Das kannst du als neuerer Vorschlag machen.
Und
kriegst ein Bienchen.
Ja.
Wahrscheinlich.
Und das natürlich muss es immer weitergehen, aber ich finde, man muss da schon irgendwie früher in der Softwareentwicklung, vor allem in der Medizintechnik, hätte man eine Risk Analysis gemacht für sowas und natürlich auch irgendwo einen Benefit daraus gezogen. Und häufig ist es so, dass einige Sachen, natürlich nicht alle, ganz viele Sachen sind super toll, die sich weiterentwickeln. Aber dass viele Sachen vielleicht einfach nur gemacht werden, um halt zu sagen, okay, Haken dran, das ist unsere Checkliste bei einem Inzident. Wenn wir das abhaken können, dann sagt die Luftfahrtbehörde, das ist okay. Aber ein riesiger Benefit gibt es nicht, außer dass die Checkliste abgehakt ist, wie du es vorhin gesagt hast.
Ja, dann würde ich gerne mal wieder zu dem Inzident kommen oder zum Flugzeug. Wahrscheinlich wissen viele Leute, die unseren Podcast hören, ja schon viel über die Fliegerei oder fliegen selber oder was auch immer. Aber was erkennt so ein Autopilot, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn du was falsch eingibst?
Also du willst jetzt darauf hinaus, dass die große Boulevardzeitung geschrieben hat, dass, wie haben sie es getitelt?
Sie haben geschrieben, da ist tatsächlich 10 Minuten mit Autopilot geflogen.
Ja.
Der Flieger. Unglaublich.
Unglaublich, ja.
Ja, im Prinzip will ich nur drauf, ja, was macht der Autopilot? Würde der sowas erkennen? Also sag mal, du machst jetzt eine Eingabe, die unsinnig ist. Na gut, bei einer Boeing wahrscheinlich würde der einfach danach fliegen.
Mhm.
Und beim Airbus wüsste ich es gar nicht genau, ob nicht dann der Computer irgendwann sagt, Moment, du machst ja Unsinn.
Ja, wir haben es vor uns kurz angerissen. Also natürlich muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt was über den Airbus sage, dann ist das nur ganz gefährliches Halbwissen.
Mhm.
Aber du wirst, wie ich es vor uns schon gesagt habe, den Airbus nicht auf den Kopf rollen können.
Ja.
Nur mit einer Side-Stick-Eingabe.
Mhm.
Aber es ist natürlich einfacher, jetzt könnt ihr meine Hand hier nicht sehen, aber es ist natürlich einfacher, so einen Side-Stick nach links zu ziehen oder nach rechts zu ziehen, vor oder zurück, als so ein Boeing-Yoke loszureißen. Und so ein Side-Stick voll nach links, ich vermute mal, dass auch der Autopilot ausgeht, weil er erkennt, da kommt eine aktive Steuereingabe, aber er wird wahrscheinlich die
30 Grad halten, oder? Dann nicht weiter drehen.
Wenn überhaupt ich, 30 Grad, weil ich vermute mal, wenn du zum Beispiel auf 35.000 Fuß Höhe bist,
so, dann
dass der Autopilot auch keine 30 Grad machen würde, wenn du voll nach links lenkst. Weiß ich aber nicht.
Mhm.
Und genauso auch der Dive oder ein Steigflug. Und der Steigflug würde natürlich auch immer beim Airbus in sogenannte Alpha-Flow-Protection reingehen. Also er würde immer einen Stall verhindern. Also wenn du richtig dran ziehst an dem Side-Stick, er würde irgendwie immer noch weiter fliegen und er würde nicht in einen aerodynamischen Stall kommen. In einem Normal Law, also wenn jetzt nicht irgendwelche anderen Systeme noch ausgefallen werden in dem Moment. Bei einer Boeing ist es so, das muss man ganz klar sagen, wenn man es schafft, den Autopiloten zu deaktivieren und du voll nach links lenkst, dann fliegt der Flieger halt auch nach links, also in der 737 beispielsweise, ne, von der kann ich ja immer nur sprechen, fliegt der Flieger halt auch so lange nach links, bis es nicht mehr links ist, sondern nach unten und den Kopf über.
Ja.
Aber um so einen Boeing Autopiloten zu deaktivieren, brauchst du eine Kraft von über 200 Newton. Sonst bleibt der Autopilot drin. Das heißt, nur weil ich jetzt mal weil ich jetzt einen epileptischen Anfall habe und nach vor oder zurück oder irgendwas mache, geht der Autopilot ja nicht sofort raus. Das heißt, die grundsätzliche Hürde, den Autopiloten zu deaktivieren, ist natürlich auch höher.
Ja.
Wenn ich jetzt mit meiner Hand, weil ich einen epileptischen Anfall habe, an den Seitstick dran schlage, bewege ich ihn. Wenn ich mit meinem epileptischen Anfall an den Boeing-Yoke dran schlage, passiert erstmal gar nichts.
Ja.
Schon vom Design passiert ja nichts. Weil ich sitze ja mit meinen Beinen.
Aber sag mal, gut, du wirst bewusstlos und fällst auf den Yoke drauf, drückst den nach vorn. Dann dauert es, na gut, da ist die Frage, mit wie viel Kraft du davor fällst.
Genau.
Aber dann wird es wahrscheinlich eine Weile dauern und eventuell kannst du dich da, also wenn du nicht ganz inkapazitiert bist, dann schon wieder gerade hingesetzt. Wahrscheinlich dauert das ja auch ein bisschen.
Ja, das könnte passieren, wenn du nach vorne drauf fällst und wenn du natürlich auch einen entsprechenden Bauchumfang hast, weil sonst fällst du ja natürlich von oben drauf.
Das stimmt.
Ja. Ne? Aber wenn du natürlich da ein bisschen plus-sized bist, könnte es eventuell passieren. Aber dann könnte man noch überlegen, stimmt, das ist ein Fall, der eintreten könnte. Okay, dann sagen wir doch, neue Regel, der Pilot muss angeschnallt sein, wenn er allein im Cockpit ist.
Okay, na gut, dann fällt er nicht vor.
Ja. Das wäre doch was. Ja, fällt er nicht vor. Ne? Weil dem, wo du bewusstlos bist, alle schnellen Bewegungen beim Sicherheitsgurt werden gestraft.
Ja.
Das wäre doch was. Sowas zum Beispiel. Und genau durch so eine Diskussion entsteht das ja. Und sich mal kurz da anzuschnallen, wäre ja kein Problem. Diese Regel gibt's nicht. Reiche ich ein.
Ja, ich meine, das wäre ja auch nicht weiter schlimm, sich schnell anzuschneiden.
Nein, also natürlich
das
nicht.
Ist ja nur.
Ist ein Level an Sicherheit, ganz klar.
Ja.
Ne? Hat man aber noch nie so drüber diskutiert jetzt bei uns.
Ich habe da noch so ein paar Fragen, wie es dir denn eigentlich, wie dir das dabei geht. Also, wie ich rausgekriegt habe, sprecht ihr ja schon ein bisschen über Gesundheit oder du fragst deinen Co., wie es ihm geht. Oder ihr redet wahrscheinlich einfach drüber. Denkst du, dass ihr euch da immer ehrlich unterhaltet? Oder sagt man manchmal auch, ach, wird schon gehen? Nee. Oder ist man dann eigentlich so pflichtbewusst, dass man sagt?
Ich kann es von mir aus sagen, ich bin jetzt 8 Jahre am Fliegen, 8 Jahre 737, dass ich da kein Risiko eingehen würde. Ich kann aber nie in den anderen Menschen reinschauen.
Und bei dir als FO, früher, wo du angefangen hast, gab es da Situationen, nee, wo du da irgendwie dachtest, nee, ich will ja fliegen?
Weißt du, so? Ich weiß, das gab's schon, aber dadurch, ich hatte vorher auch einen anderen Job, ich war ja ein bisschen älter, ich hab da nicht dran gedacht, was sein könnte. Wenn ich krank war, habe ich mich krank gemeldet. Und natürlich hat man auch mal Situationen gehabt, wo man gemerkt hat, oh, heute war man aber müder als sonst. Und das hat einen mehr beansprucht. Und man merkt natürlich, dass die Leistungsfähigkeit schon abhängig ist von Außeneinflüssen. Aber da geht es nicht darum, ob der Flug sicher oder unsicher ist, sondern dann heißt es eher, ja gut, wenn du jetzt alles versaut hast, dann kriegst du vielleicht den Anflug bei 35 Knoten Crosswind heute mal nicht hin. Dann landest du halt woanders.
Ja.
Das ist halt dann das Ergebnis. Aber die Sicherheitslayer sind dann trotzdem so hoch, dass dann der Flug sicher zu Ende geführt wird. Obwohl es sicher nicht immer heißt, dass der Kunde oder die Kundin da ankommt, wo sie wollen.
Ja. Ja, was natürlich dann für die Kunden, die Gäste nicht unbedingt das schönste Erlebnis ist.
Ja, aber schlimmer ist, sie könnten, die würden nicht mehr fliegen können.
Ja, aber so werden die das nicht sehen, oder?
Ja, das ist mir ja egal am Ende. Ne?
Ja.
Also da muss man drüber stehen. Und also ich muss ehrlich sagen, also ich hatte das jetzt nie, aber ich habe auch schon gemerkt, wo ich zum Kollegen gesagt hatte, ist alles okay. Und da hast du eben gemerkt, dass du vielleicht so eine Clearance am Boden vielleicht zweimal falsch durchgelesen wurde. Und da habe ich auch gesagt, bist du fit heute? Ja, ich bin ein bisschen müde, ich habe nicht so richtig geschlafen. Da habe ich gesagt, warum hast du mir das nicht vorher gesagt?
Ja.
Ne? Und das ist jetzt nichts Schlimmes, da kannst du ja eingreifen. Aber natürlich hast du das, dass die Leistungsfähigkeit von den Kollegen schon, also die müssen es ehrlich sagen, aber du kannst nicht...
Nicht reingucken.
Du kannst nicht reingucken. Und ich bin da deutlich hellhöriger jetzt geworden und ich habe auch schon mal einen Kollegen nicht mitgenommen eben.
Und ist das dann so die krasseste Situation, die du da, oder gibt es dann noch eine Stufe mehr oder ist das einfach nicht mitnehmen, das schon das
Nein, ich hatte auch einmal ein Ereignis, wo ich zu einem gesagt habe, pass auf, es ist jetzt nicht schlimm, aber wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt und das war jetzt nicht, dass er gesundheitlich beeinträchtigt war, sondern er war einfach nervös. Weil du musst jetzt hier Ruhe reinbringen. Also ich hab die Ruhe reingebracht, es war in Neapel, ich habe den Flieger angehalten auf dem Taxi, ich habe gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Du atmest tief durch, du beruhigst dich jetzt, es ist ein anstrengender Tag mit Slots, aber wir müssen nichts machen, außer sicher ankommen. Und wenn das für dich zu viel ist, dann drehen wir kurz rechts um, rollen an Stand ran und dann geht's für dich nach Hause. Und das ist überhaupt nicht schlimm, das nehme ich alles auf mich, das sage ich immer. Das nimmt ganz viel Druck weg. Sag, dir passiert nichts, ich muss mich rechtfertigen.
Ja.
Und das ist aber meine Aufgabe als Kapitän.
Ja, na, so bei einem FO mit wenig Stunden kann ich mir vorstellen, dass du natürlich da, also erst aufgeregt sowieso bist, aber dass du natürlich auch die Leistung bringen willst, die du vielleicht gerade gar nicht schaffst.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber dann muss man sich eher die Frage stellen, warum darf jemand theoretisch mit 18 Jahren so ein Flugzeug fliegen? Ohne Lebenserfahrung. Das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, für mich wäre das überhaupt nicht zulässig, mit 18 Jahren so ein Flugzeug zu fliegen und mit 21 Kapitän zu sein.
Ja.
Da bist du menschlich nicht in der Lage, auch wenn es das gibt. Das wäre für mich so ein Punkt.
Das glaube ich sofort. Ich glaube, du bist halt mit 18 nicht so weit oder auch mit 21 bist du im Kopf noch nicht so weit, dass du so ein, weiß nicht, wie viel Millionen so ein Ding kostet, 200 Leute drin, Pi mal Daumen, nicht ganz, glaube ich, 199, ne?
Oder 197.
Oder 197.
Bei einer Max,
ja. Ja. Aber, weil das ist ja auch eine Verantwortung, die glaube ich, so in dir auch wächst mit den Jahren, glaube ich. Die hast du nicht.
Und da finde ich zum Beispiel bei den großen Airlines wie Lufthansa, finde ich das Senioritätsprinzip dann gar nicht so schlecht. Da kann das gar nicht passieren. Ne?
Ja.
Aber bei den Low-Cost-Carriern ist es ja unter Umständen anders, je nachdem. Und das finde ich schon einen wichtigen Punkt.
Ja, und dass wir immer so ein bisschen noch bei diesem Incident bleiben, das war nicht so ganz weit wegkommen, obwohl so weit weg waren wir gar nicht. Wie ist das eigentlich mit dem CRM, mit dem Crew-Resource-Management in solchen Ausnahmesituationen? Das übt man ja wahrscheinlich. Irgendwelche Ausnahmesituationen, wie man dann damit umgeht oder wird man davon überrascht?
Also, wenn du ins Cockpit reinrufst und es geht niemand ran, dann rutscht dir das Herz in die Hose.
Ja.
Also, wenn du nicht schon auf dem Klo gerade warst, wo wir bei dem ganzen Thema, was uns wie ein brauner Faden durch den Podcast begleitet, jetzt auch noch bleiben, dann spätestens stuhlst du dir ein. Das ist so.
Ja.
Und dann weißt du, okay, nichts ist, du rufst nochmal, dann machst du ja die Procedures, um dann doch reinzukommen. Und dann ist es ja in dem Moment vorbei. Aber natürlich ist es so, dass je nach Airline sehen das ja auch die Passagiere.
Ja.
Je nach Flugzeugtyp. A320 siehst du es, 737 siehst du es. Ne? Wir haben ja keine First Class, wo wir von den Vorhang zuziehen können.
Ja.
Und für mich, ich würde mich nicht so sicher fühlen, wie ich es jetzt tue, wenn ich nicht wüsste, dass eine Kabinenbesatzung vorne drin ist.
Mhm.
Ich würde wahrscheinlich deutlich weniger aufs Klo gehen. Vielleicht würde ich Windeln tragen oder so.
Gibt's auch für Erwachsene.
Ja. Aber wir reden jetzt nicht über Fetische hier,
nee,
oder?
Nee.
Okay.
Anderer Podcast.
Ja. Also, ich würde mich da nicht so sicher fühlen, weil ich weiß, wenn eine Kabinenbesatzung drin ist, dann kann diese Person immer noch im Notfall die Tür öffnen. Und vor allem, wenn jetzt eine Incapacitation, um bei dem Incident zu bleiben, stattfindet, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben das, was passiert ist. Der Pilot war alleine, hat den Flugpfad verändert, hat wahrscheinlich Steuerbewirkungen entweder unbewusst oder bewusst falsch, weil irgendwas war, das weiß ich nicht genau, ausgeführt. Da müssen wir nochmal auf das Thema Subtle Incapacitation, also die du nicht mitbekommst, so direkt durchführen, wenn jetzt halt vielleicht du im Kopf was hast oder wenn du, was weiß ich, übermüdet bist, zu viel Hunger hast, unterzuckert bist oder sonst noch was bist, wo du einfach Sachen falsch machst. Du drehst am Heading, denkst du, drehst aber an der Altitude, ne?
Ja.
Sowas zum Beispiel, das sind alles Fälle von Subtle Incapacitation. Und das wäre was die Kabinenbesatzung natürlich auch nicht mitbekommen hätte.
Mhm.
Na, das hätte sie nicht mitbekommen. Ja. Aber was sie mitbekommen hätte, ist, wenn der Typ natürlich anfängt zu zappeln und sich auf die Controls legt.
Ja.
So, das wäre sofort verhindert gewesen. Und selbst wenn sie die Kraft, diese die Kabinenbesatzung, die Kraft nicht hat, das zu verhindern, dann wäre die Tür sofort offen.
Mhm.
So, dann hätte man sofort weitermachen können. Und das ist das. Oder wenn eben der Pilot umfällt oder eben auf den Jog drauf fällt und vielleicht, dann fängt der Flieger eben leicht das Sinken an oder der Kurs verändert sich, da kann man sofort eingreifen.
Ja, und dafür ist es gut, wenn jemand drin ist.
Mhm.
Und erinnerst du dich, ach ja gut, ihr seid ja nicht alleine, ne? Bei euch ist schon immer jemand Zweites drin, ne?
Ja, ja.
Aber erinnerst du dich trotzdem das erste Mal, wo du quasi alleine warst mit Kabinenbesatzung einem?
Mhm.
Macht das was mit dir? Also macht das?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist schon ein anderes Gefühl, weil plötzlich, das war ja das erste Mal, als ich FO war und dann guckst du links rüber, da sitzt niemand, guckst du nach hinten, da sitzt eine Kabinenbesatzung, wo einfach gar nicht weiß, was hier los ist. Ich so, oh, jetzt bist du ganz alleine in dem Flugzeug. Natürlich, das ist wie eine erste Landung. Natürlich bist du da, denkst du erstmal, okay, jetzt bin ich noch mehr alert.
Ja.
Jetzt passe ich noch mehr auf. Klar, definitiv.
Es ist nicht so übergeübt oder so, dass dir das einfach am Dings vorbeigeht, sondern du bist schon wie so ein normaler Mensch dann auch ein bisschen mehr wachsam.
Nee, das ist natürlich. Genauso auch andersrum, das erste Mal rausgehen aus dem Cockpit, vor den Passagieren zu stehen
ja.
und sich zu denken, wie komme ich denn jetzt nochmal rein, wie ging das nochmal?
Also stimmt, da habe ich ja gar nicht dran gedacht.
Du musst ja auch wissen, andersrum.
Ja.
Wenn du im Line-Training bist und das erste Mal rausgeht, was denn, wenn der Kapitän umfällt?
Ja.
Und im Line-Training hat man ja bei den ersten Flügen noch ein Safety-Pilot mit dabei. Der sitzt auf dem Jumpseat. Mhm. Aber irgendwann ist der nicht mehr mit dabei. Und jetzt kann ja auch der Line-Training-Kapitän incapacitated werden.
Ja.
Und stell dir mal vor, diese Situation. Du bist noch im Training, bist noch nicht ausgecheckt, das Flugzeug alleine fliegen zu dürfen. Jetzt gehst du aufs Klo draußen und der Kapitän macht dir vorne nicht auf und ist keine Kabinenbesatzung drin.
Ja, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja.
C'est la vie, ne? Also da musst du ja auch erstmal die Ruhe bewahren. Dann, wenn du irgendwie reinkommst mit den Procedures, dann auch die Kontrolle zu übernehmen und überhaupt, also wie gesagt, für mich ist ganz klar, Minimum 2 Leute von drin, immer, und zwar nicht nur, wenn einer aufs Klo geht, sondern immer 2 Leute in dem Cockpit. Mhm. Wäre jetzt ein guter Übergang zur Single Pilot Ops, ne?
Genau, genau. Dann, da fällt mir gleich die nächste Frage ein. Wie stehst denn du, es gibt ja so Diskussionen mittlerweile oder schon eigentlich schon länger über diese Single-Pilot-Operation bei Airlinern. Also bei Privat gibt es das ja schon. Ich glaube, so eine Citation gibt es welche, die du da alleine fliegen darfst. Ich glaube, die PC-12.
Ja, Moment, das gab es ja schon, das gab es ja schon immer.
Ja, ja.
Die Single-Pilot, da haben wir ja vor uns auch drüber geredet mit den Medicals.
Ja.
Das findet unter irgendeiner Ops irgendwas statt, die ich jetzt leider nicht ad hoc zur Hand habe, aber über die reden wir jetzt nicht.
Nee, ich meinte die Airliner.
Die Airliner. Also, erstmal muss ich da tief durchatmen, jetzt den Podcast nicht zu beenden, weil für mich gibt es da keine Diskussion. Wird es auch nie geben. Solange ich lebe, brauche ich mir die Frage nicht stellen.
Und ich halte den Knopf fest.
Aber, und jetzt ruder ich zurück, es ist trotzdem wichtig, darüber zu reden, weil man muss alles analysieren, um auch einen Punkt dagegen bringen zu können.
Mhm.
Sprich, würde man nicht darüber reden und es abtun, könnte man nicht sagen, es ist unsicher. Es muss darüber geredet werden und deswegen ist es gut, dass es die Forschung gibt und das Risk Assessment, um das durchzuführen, um dann aber vielleicht aktuell festzustellen, es geht noch nicht.
Ja.
Ja, aber erinnerst du dich, als die ersten Dampfloks kamen, haben Mediziner abgeraten, da mitzufahren, weil der menschliche Körper nicht dafür gebaut ist, schneller als 30 Kilometer pro Stunde zu fahren.
Also ich weiß davon, ich erinnere mich nicht, so alt bin ich noch nicht. Ich habe es gemerkt. Ja, und früher gab es im Cockpit 5 Leute, glaube ich, ne? Funker, Navigator, Maschinist und 2 Piloten.
Ja, gut, aber ich glaube, wenn du über die Zeit redest, da gab es noch ein paar Leute mehr, aber die haben dann andere Maschinen noch bedient. Und abgeworfen.
Ach so, das meinst du.
Also.
Nee, aber waren nicht DC, diese ganz alten, DC-6 und sowas?
Die hatten waren die mit 5 Leuten? Na okay, weiß ich nicht.
Also, ich weiß es nicht, aber die hatten zumindest riesen Cockpit von.
Ja, natürlich. Also man muss, deswegen sage ich, man muss auch drüber reden. Und nur wenn eine Diskussion geführt wird, kann man sich auch dagegen entscheiden. Das gilt auch für die Politik. Das gilt für alles. Man muss über alles reden, um sagen zu können, es ist besser, es nicht zu tun. Aber von vornherein es auszuschließen, keine Diskussion zu führen, ist falsch.
Ja.
Und du hast Single Pilot Ops gesagt und da fängt ja schon der Fehler an. Es geht erst im ersten Schritt, geht es um Extended Minimum Crew Operations. Im zweiten Schritt geht es um Single Pilot Ops. Und Extended Minimum Crew Operations
bedeutet,
dass aktuell in einer ersten Stufe von der EASA untersucht wird, in längeren Crews einen Piloten alleine vorn zu haben. Im Crews.
Mhm.
Nicht komplett.
Ach so.
Sprich, wo die Automation unterstützt, wo es Sicherheitsmechanismen gibt. Das ist diese Extended Minimum Crew Ops.
Okay.
Die wird diskutiert.
Ja.
Und die ist vielleicht gar nicht unmöglich.
Mhm.
Je nachdem. Aber jetzt sind wir wieder bei unserem Incident in Madrid. Wo ist denn dann das passiert? Im Crews.
Ja.
Ja, vielleicht, und darüber muss man diskutieren, ist es so, dass man sagen muss, er hat im Autopiloten einen Panel, einen Knopf, der ist geguardet, klick, ich bin jetzt alleine im Cockpit, der Airbus denkt sich, ja, das ist mir völlig egal, ich mache eh alles für dich, und der Airbus denkt sich, okay, kommen jetzt Steuereingaben, die während dieser Modus aktiv ist, ignoriere ich die. Warum kann man nicht über sowas reden? Und das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt.
Na gut, aber wenn du einen TCAS-Alert hast oder sowas, oder Advisor,
macht der Airbus, die neuen Airbusse machen das alleine. Ein TCAS-RA.
TCAS-RA
auch alleine. Ja. Die haben Auto-TCAS.
Ach so?
Mhm.
Okay, ich kenne mich mit Airbus nicht ganz so gut aus.
Aber da muss man drüber reden.
Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel dieser Knopf deaktiviert wird oder der Modus, warum muss da nicht zum Beispiel es so sein, dass wieder 2 im Cockpit sein müssen, dass man den gar nicht deaktivieren kann, ohne dass 2 im Cockpit sind? Ja, wie soll das gehen? Und genau das ist der Diskurs und die Diskussion, die stattfinden muss.
Ja.
Also das Extended Minimum Co-Ops für Long Haul kann man sicherlich drüber reden. Aber wenn wir, und das war deine ursprüngliche Frage, über Single Pilot Ops im Cockpit reden, da denkt ja jeder, der Pilot ist alleine im Cockpit von Start bis Landung.
Würde ich mich nicht wohlfühlen als Gast.
Ich würde niemals in so ein Flugzeug einsteigen.
Aber im Cruise, ehrlich gesagt, wenn da einer sich ausruhen geht und danach wieder fitter ist, als er so wäre, fände ich das sogar fast besser, wenn ich jetzt so kurz drüber überlegt habe. Weißt du, was nutzt der mir, wenn der übermüdet dann noch vorne drinnen sitzt und jetzt noch landen soll?
Genau.
Soll er lieber mal eine Stunde schlafen zwischendurch?
Richtig.
Also bei so langen Flügen, weißt du, wenn du von, weißt du, nach Amerika fliegst oder nach Kanada oder was auch immer.
Absolut.
Ich meine, das ist wahrscheinlich eh eine doppelte Crew mit, schätze ich.
Ja, aber darüber kann man natürlich reden. Und natürlich geht es am Ende um Kostensparen, aber es geht vielleicht auch ein bisschen um Fatigue-Management. Und ich gehe mal weiter. Fatigue-Management unterscheidet sich nämlich in der FAA in den USA komplett anders von der EASA, was den Crews angeht. Hm. Bei EASA ist es erlaubt, etwas zu machen, was sich Controlled Rest nennt. Das gibt es in der FAA nicht.
Mhm.
Bei Controlled Rest ist es erlaubt, einem Piloten zu schlafen.
Ja.
Wenn ganz, ganz, ganz dedizierte Anforderungen erfüllt sind. Der Cruise muss eine bestimmte Länge haben. Er darf danach, ich glaube es von 20 Minuten, ich muss nachlesen, die Controls nicht mehr berühren. Der Flug muss an sich eine bestimmte Länge haben. Die Crew muss informiert sein. Und die muss viel häufiger dann auf den anderen Piloten aufpassen. Dann ist es erlaubt, zu schlafen. Und das nennt sich Controlled Rest.
Ja.
Und das, finde ich, ist eine Vorstufe zu Extended Minimum Crew Ops, EMCO,
mhm,
die bei der EASA untersucht wird. Und das finde ich eben einen interessanten Diskussionspunkt, den man einfach diskutieren muss und dann entscheiden muss, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und genauso auch Single Pilot Ops muss man auch diskutieren, aber da habe ich einfach eine vorgefertigte Meinung, wenn ein Pilot alleine fliegt, never.
Ja, und ich werfe dann mal noch so in den Raum, ich weiß nicht, ob sowas jemand untersucht, aber bei euch wird ja ganz viel gemonitort. Man könnte theoretisch ja auf dem Sitz, wo du sitzt, quasi dich auch monitoren. Also Herzschlag, Kram, wie es dir geht.
Oha, das ist ja wie bei den Astronauten, meinst du?
Das wäre wahrscheinlich ziemlich, also ich vermute, dass es gar nicht mal so kompliziert wäre, einen damit anzuschließen.
Boah, jetzt haust du ja Sachen raus. Das ist eine richtig interessante Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Du meinst quasi, wie so ein OFDM, so ein Flight Data Monitoring, aber für Piloten und zu sagen, warum war denn dein Herzschlag heute so hoch? Du bist jetzt morgen erstmal raus, darfst nicht fliegen, weil ich habe erkannt,
naja,
dass, oder dein Blutzucker zu hoch wird, dass wie im Auto in den USA, wo das ist, wo du so einen Alkomaten hast zum Starten, dass du halt erstmal Blutzucker messen musst, dass der Puls eingepegelt wird.
Ja.
Boah, ey, das ist schon heftig. Jetzt sind wir ja hier bei George Orwells 1984.
Naja.
Und noch schlimmer.
Aber deine ganzen OFDM-Trigger, die es da so gibt, das ist ja auch schon krass. Also,
ja, stimmt, hat man auch vor 20 Jahren gedacht, wird niemals gehen.
Ja, und das...
Heftig, aber da kann ich nichts zu sagen, weil also objektiv betrachtet, wenn ich in der Luftfahrtbehörde wäre, würde ich sagen, das muss beleuchtet werden. Subjektiv betrachtet, als jemand, der Kapitän ist und gern fliegt,
ja,
würde ich sagen, bleib mir fern mit dem Dreck.
Ja, deshalb, ja klar, die Antwort war mir schon klar, aber ich wollte das mal in den Raum werfen.
Ja, ich das eigentlich, wie bei Markus Lanz hier mit deinen Fragen.
Eigentlich fand ich die Idee irgendwie, also es wird ja eh alles gemonitort, weißt du, und jeder, also jeden Mini-Fehler, den du machst, den kriegst du ja dann irgendwann mal aufs Brot geschmiert. So, also das ist, glaube ich.
Ja, ist schon so, ja.
Also die Flieger, die senden ja eh ganz viel Zeug irgendwo hin. So, wie es denen geht gerade.
Ja, nicht jeder, aber ja, normalerweise. Klar, bei den Triebwerksdaten ist es ja auch so. Da ist es ja so. Die Triebwerke werden so gemonitort, dass du schon vorzeitig erkennen kannst, wenn dir eine Fanblade abfällt, im besten Fall. Ja, also interessant.
Und deshalb dachte ich, vielleicht könnte es sowas auch mal geben. Also ich fände es irgendwie auch komisch. Also,
wenn jetzt jemand vom LBA zuhört und wir nächsten Monat das haben, wir haben schon ein Patent darauf angemeldet, bevor wir den Podcast releasen, ist schon, wird schon gemacht.
Ja,
das müssen wir echt machen. Das müssen wir machen, bevor wir es releasen.
Da kann man es doch tun. Bauen wir uns so ein Ding. Das geht bestimmt, du hast doch Medizintechnik gemacht. Das kann nicht schwer sein.
Machen wir.
Ja, dann würde ich ja gerne noch mal kurz zurückkommen auf den Anfang quasi, also auf den Incident mit dem A321 in Madrid. Und mal so ein paar kleine, also so drei Fragen habe ich da noch so. Was glaubst du, was bei denen gut funktioniert hat?
Das Safety Net. Also, er wusste, wie man reinkommt.
Ja.
Das, glaube ich, hat gut funktioniert. Und das Management der Incapacitation, das ist übrigens zwangsweise immer ein Mayday.
Mhm.
Ja, es ist ein Mayday, Pilot Incapacitation, das ist kein Pencall. Also wenn die einen Pencall gemacht haben, war es eigentlich schon falsch, das weiß ich jetzt nicht genau. Es muss ein Mayday sein.
Steht nicht da. Das, was ich hier habe, steht nicht da, was sie gemacht haben.
Ja. Lassen wir jetzt mal so im Raum stehen.
Ja.
Sollte, also das hat sicherlich gut funktioniert und am Ende ist es ja deswegen schon gut ausgegangen, weil jeder safe gelandet ist.
Mhm.
Also egal wie, es ist gut ausgegangen.
Ja, und das ist schon was, was gut funktioniert hat, würde ich auch sagen.
Ja.
Und gab es da ein Risiko eigentlich oder war das eigentlich komplett risikofrei?
Der gesamte, man sieht es halt immer wieder und das ist ja das Schöne, dass das auch mal bei so einer großen, renommierten Airline wie der Lufthansa passiert. Wenn man sowas hört von Jeju, Ethiopian Airlines oder sonst noch was, dann sagt man immer, ah ja, okay, aber das ist ja hier nicht in Deutschland.
Mhm.
Und jetzt, finde ich, ist die große Lufthansa auch mal gezwungen, darauf zu reagieren. Und die Swiss hat es übrigens schon getan. Die hat gesagt, aufgrund der, sie haben die Begründung, so wie ich das jetzt gelesen habe, aufgrund der erhöhten Sicherheitslage, weltpolitischen Lage, sind jetzt immer, wenn einer raus muss, zwei im Cockpit.
Zwei drin. Hm. Und du fliegst ja morgen wieder mit einem FO, mhm. Inshallah, den du wahrscheinlich nicht kennst.
Den kenne ich.
Ah, den kennst du, schade. Wie ist das, wenn du mit Leuten fliegst, die du halt vorher nicht kennst? Ändert so ein Vorfall dann deine Wahrnehmung oder gehst du da anders drauf zu?
Nein, das ist immer was, das gerne so dargestellt wird. Aber ich kann mit jemandem fliegen, den kenne ich nicht. Wir haben unsere Operating Procedures, unsere SOP, unsere Standard Operating Procedures sind so detailliert aufgeschrieben, dass ich mit jedem aus dem Netzwerk fliegen könnte, egal wie erfahren oder unerfahren er ist. Und wenn ich jetzt nicht möchte, dass ich was über den mitbekomme, dann muss ich das auch nicht.
Ja.
Dafür ist auch gar nicht groß Zeit. Wir treffen uns eine gewisse Zeit vorher, sagen, wie viel Sprit wir mitnehmen, weil das Wetter so und so ist, weil der Flieger vielleicht den und den Zustand hat oder weil wir Delays erwarten, einen Slot haben oder was weiß ich. Gehen wir zum Flieger, ich mache einen Walkaround, er bereitet den oder sie bereitet den Flieger vor. Wir machen unsere Checklist-Briefings, starten, sind im Cruise, Stunde X. Ja, ab dann dürfen wir reden. Wir haben ja Stereo Cockpit. Und da wird auch nichts geredet während des Briefings und während des Steigflugs und während des Sinkflugs und der Landung.
Mhm.
Und dann haben wir unseren Gruß, dann können wir auch miteinander reden. Ja, natürlich dürfen wir vorher auch miteinander reden, aber es muss natürlich mit der Operation zu tun haben, klar. Ne?
Ja.
Und wenn ich das jetzt nicht möchte, oder dann sage ich ja, und wohnst du hier in Madrid, wohnst du hier in Barcelona, wohnst du hier in München, Nürnberg, was weiß ich.
Ja.
Und dann, ja, okay, gut. Und dann machen wir unser Landebriefing und fertig. Das ist so standardisiert, dass wenn wir nicht wollen, müssen wir gar nicht miteinander reden.
Mhm.
Und da denkt keiner, der ist aber schlecht drauf.
Okay.
Natürlich ist es so, dass man die Offenheit eines Tages als Kapitän bestimmen kann.
Mhm.
Wenn ich jetzt hingehe und grumpy und sag zu dem nur, hallo, hast du die Flüge angeschaut? Zustand vom Flieger? Suggestive Fragen stelle und das Wetter? Dann setze ich natürlich einen Ton für den Tag und der ist nicht gut.
Ja.
Wenn ich natürlich hingehe und sage, hey, hallo, ich bin der und der, du bist ja jetzt neu hier, wo warst du denn vorher und hast du schon überlegt, was du heute fliegen möchtest und da du ja neu bist, weißt du schon vielleicht, wo deine Problemstellen sind, dann können wir vielleicht heute nochmal ein bisschen daran feilen, setzt sich doch eine ganz andere Atmosphäre.
Aber es kann ja auch sein, dass, weiß ich nicht, du kommst, weiß ich nicht, der stinkt oder du magst den nicht sehen oder gibt's ja bestimmt auch. Also, weißt du, dass man, es gibt ja so bestimmte Leute, die man von vornherein als unsympathisch empfindet, obwohl die noch gar nichts gesagt haben.
Das war bei dir so. Nein. also, ja, schon, aber da stehst du doch drüber. Also, wenn jetzt jemand stinkt, weil er ungepflegt ist oder so.
Ich weiß nicht, das war jetzt nur so ein...
Dann, ja, wenn er ungepflegt ist, dann hat es aber nicht mit der Sicherheit vom Flugzeug zu tun. Ich glaube, dann würde man, wenn man öfter mit dieser Person fliegt, das dann schon mal ansprechen müssen, weil man natürlich auch ein Bild gegenüber den Gästen und den zahlenden Kunden da verkörpern würde. Hatte ich bisher noch nicht. Und also...
Nee, ich meinte halt so, ob das eben was mit ausmacht, ob du die Person, das gar nicht.
Nee. Nein, gar nicht. Nee, null.
Krass. Ja.
Das ist ja eben das, was wir so bei so 9-to-5-Jobs immer haben und ich glaube auch du hast das nochmal viel mehr in deiner Produktion, wie du bist. Wenn dir halt irgendein Regisseur nicht passt, dann wird die Zusammenarbeit super schwer, aber das liegt ja auch daran, dass ihr ja Kunstwerke erschafft. Wir erschaffen ja kein Kunstwerk, wir fliegen von A nach B.
Mhm. Na, wenn ich mit einem Kameramann, da ist es ja auch relativ standardisiert, wenn ich als Kameraassistent mit bin, dann redest du wirklich den ganzen Tag nicht, wenn es nicht sein muss, das geht schon. Aber es strengt mich tierisch an.
Mhm.
Ich versuche, du kennst mich ja, ich mache dann immer mal so dumme Witze und wenn der andere dann nicht lacht.
Ne? Kann ich verstehen.
Einfach so, das ist ja für mich, ja, aber in meiner Arbeit ist das quasi aus meiner Position raus, um die Atmosphäre aufzutauen, ganz oft, weißt du, dass du einfach,
naja,
wenn so Leute so verbissen sind und so nicht links, rechts gucken, dass du die versuchst mal aus ihrem Tunnel rauszuholen, mal kurz.
Ja. Ja, klar.
Wo du ja keine Zeit hast sonst, die ganze Zeit.
Ja, aber sowas wird ja versucht, in der Luftfahrt schon bei Assessments auszuschließen, bei Piloten und Pilotinnen. Ja. Da versuchst du natürlich ganz klar, den idealen Piloten zu finden, der bestimmte Charaktereigenschaften aufweist. Deswegen hast du Gruppenspiele und deswegen hast du eben diese ganzen Assessments, um bestimmte Charaktereigenschaften eben vorzuweisen. Risikobereitschaft, Teamfähigkeit, Kommunikation, Problem-Solving, alles Mögliche. Und das hast du natürlich bei so künstlerischen oder freischaffenden Berufen, hast du das ja nicht. Da setzen sich ja manchmal ganz krasse Egozentriker durch.
Ja.
Die sammeln
sich dann.
Ja, die haben aber ein absolutes Genie in sich. Und die machen vielleicht gute Filme, aber die können mit keinem Menschen zusammenarbeiten. Und sowas ist kein guter Pilot. Und wir haben da in der Luftfahrt eben auch so Klassifizierung von Piloten. Und da gibt es zum Beispiel diesen sogenannten Laissez-faire-Führungsstil, wo der wir haben schon Cockpit-Gradienten von Co-Pilot zu Kapitän, von Flap-Operator zu Kapitän.
Das schneiden wir raus.
Das müssen wir rausschneiden. und so ein Laissez-faire-Führungsstil würde bedeuten, du lässt den Kollegen machen, was er will. Du gibst keine Direction vor, du lässt es einfach so machen. Und das ist okay, wenn zwei extrem gut ausgebildete Piloten zusammensitzen, wo du weißt, was sie machen. Das kannst du machen, wenn zwei Kapitäne zusammenfliegen.
Ja.
Aber es kann auch da zu Chaos führen, weil einer immer die Kontrolle haben muss. Und deswegen gibt es auch einen Pilot in Command. Und um in Laissez-faire-Führungsstil wirklich durchzuführen, der gut funktioniert, brauchst du Kommunikation und Feedback. Und das ist aber unter Umständen mit unseren SOPs gar nicht vorgesehen, weil das zu weit weggeht. Aber es gibt durchaus Situationen, wo man sagt, nee, okay, ich bin früher mit dem als FO geflogen, jetzt fliege ich mit dem als Kapitän zusammen, zwei Kapitäne. Das ist automatisch tendenziell eher ein Laissez-faire-Führungsstil.
Ja.
Und das exakte Gegenteil davon, und das will man auch nicht, ist ein autokratischer Führungsstil. Jemand, der immer die Kontrolle hat. Ich fahre die Flaps so aus, ich mache meinen Anflug so, der schränkt Kreativität natürlich auch ein bisschen ein. Das kann in Ordnung sein für einen Standard 0815-Tag. Aber wenn jetzt ein Triebwerksausfall ist, wenn irgendwas ist und jemand versucht allein die Kontrolle zu haben, dann kannst du verhindern, das wollen wir ja immer, dass 1 plus 1 größer 2 ist in so einem Team.
Ja.
Und es führt auch dazu, dass gesagt wird, beispielsweise wir fliegen jetzt nach Neapel, der Wind ist irgendwie 15 Knoten Tailwind, wir müssen aber den Anflug machen, weil auf dem anderen Anflug wir nicht landen können wegen irgendwelchen Gewitterzellen oder AVR zu klein, was weiß ich. Und dann sagst du, wir machen den Anflug so und so und so und ich fliege das ab und du guckst zu, du schaust, dass ich das und das mache, fertig.
Ja.
Völlig falsch. Ne? Da schränkst du den Kollegen ein, in dem Moment, wo was schief geht, was zu sagen. Und das kann unter Umständen okay sein, wenn du merkst, der Kollege ist lost und dann ergreifst du kurz die Kontrolle. Dann sagst du, okay, pass auf, my controls, ich mach das jetzt mal so.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du die anderen Kollegen nicht einbindest, kein Consulting durchführst, verschenkst du Potenzial. Und das ist eben auch ein Führungsstil, wie der Laissez-faire-Führungsstil, der durchaus unter Umständen ab und zu Sinn macht, aber wenn du automatisch immer einen autokratischen Führungsstil hast, bist du tendenziell in dieser Atmosphäre als Pilot ungeeignet.
Ja, und vor allem traut sich ja dann dein Co. auch nicht unbedingt was zu sagen. Also sag mal, um dich zu kritisieren oder irgendwas, der macht ja den Mund wahrscheinlich eher nicht auf dann mehr, weißt du? Glaube ich. Also man würde ja dann wahrscheinlich sagen, ja, der hat ja das gerade so gesagt, der wird schon wissen, warum. So, ich sag mal lieber nichts,
ja,
denke ich. Also ich krieg das ja bei uns im Discord da manchmal mit, wenn Benny und du, wenn ihr da zusammen Shared Cockpit fliegt, wie man quasi Kritik übt oder so, dass man eben...
Oh Gott, den Tobi ganz kritisch hier an.
Ja, naja, du Stefan, kommt da immer irgendwie so...
Ach so, du meinst das jetzt positiv. Das hat
ja.
Du meinst, das hat der Benny gelernt.
Das hat er gelernt.
Ich hab's gerade negativ ja, Namen sagen, ja. Da holst du immer jemanden ab.
Und dann irgendwie genau den Punkt, einfach ganz wertungsfrei den Punkt sagen, hast du das so...
Ja, ja, genau, das Wir-Gefühl, natürlich, genau, richtig, das kann man natürlich auch üben und man muss auch sehen, dass man natürlich auch lernen kann und dass nicht jeder Tag gleich ist, es gibt kein Schwarz und Weiß und deswegen gibt es ja auch noch zwei andere Führungsstile, die müssen wir auch nochmal ganz kurz beleuchten, weil die sind nämlich tatsächlich auch noch relevant und einer ist so ein, ich würde sagen, fürsorglicher Führungsstil, wo du zwar wie bei dem autokratischen Führungsstil Wege vorgibst, aber den anderen inkludierst, aber es interessiert dich eigentlich nicht.
Ja.
Das heißt...
Das kenne ich.
Ja.
Da kenne ich viele.
Und das heißt, der Kollege oder die Kollegin neben dir, die wissen, dass du sie schätzt, aber das Decision-Making findet trotzdem vom Kapitän statt.
Mhm.
Und das heißt, egal was sie sagen, es wird nicht so gemacht. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Das ist auch nicht in Ordnung.
Ja.
Aber das kann auch passieren. Und man muss sagen, dass sich dieser Führungsstil auch ändert, abhängig natürlich von dem Stand, wie der Kollege, die Kollegin neben dir ist und wie du den auch wahrnimmst.
Mhm.
Und das sind jetzt eigentlich 3 von 4 Führungsstilen gewesen, die wir nicht wollen. Wir müssen noch über den reden, der gut ist.
Welcher wäre denn nun der eigentlich, der gut ist?
Der, der auch in der, der in der Politik gut ist. Der demokratische Führungsstil.
Wo jeder irgendwas macht und keiner mehr auf den anderen hört, meinst du?
Nee, wir sind jetzt nicht bei unserer Bundespolitik.
Ach so, okay.
Teilnahme, zuhören, Entscheidungsprozesse zusammenzufinden und ganz wichtig, Informationen teilen. Ich jetzt sage immer noch, ich sage mal, ich habe 6.500 Flugstunden, wahrscheinlich müssten es jetzt schon 7 sein, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ich sage immer noch, ich setze mal die Kabine hin, ich mache mal dies, ich gehe mal jetzt Heading Select, wir fliegen mal ganz kurz 5 Grad nach links, damit wir nicht durch diese CB durchfliegen, damit es nicht schüttelt jetzt hier im Anflug, weil die Kabine gerade noch am Aufräumen ist.
Ja.
Ich rede.
Mhm.
Ich sage, ich gehe jetzt mal kurz Level Change, nehme die Speed hoch, wir gehen ein bisschen unterm Pfad, dass wir dann am Ende von der Geschwindigkeit wieder zurückgehen, weil wir sind Nummer 3 im Anflug, wir müssen ja den Pfad wiederholen. Und das fehlt mir bei ganz vielen Kollegen am Anfang. Die wollen gerne was machen, die drücken dann Level Change, die machen Wiener Speed hoch oder was weiß ich, aber die reden nicht. Dann sage ich, was ist denn dein Plan? Und da heißt es nicht, dass ich den Plan schlecht finde, aber ich sage dir, du musst mir deinen Plan schon sagen, damit ich wissen kann, wenn wir ein Spiel spielen, möchte ich schon gerne wissen, ob ich Mensch ärgere dich nicht, Dame oder Schach spiele.
Oder ob es auf Zeit ist oder nicht.
Ja, genau. Und das ist schon...
Und vielleicht ist das auch ein Punkt, dass die eben... Sag mal, wenn man unerfahren ist, willst du halt möglichst schnell machen, vielleicht, und dann vergisst du einfach zu kommunizieren. Kann auch sein.
Ja.
Oder
ja. Und gerade so im Anflug, wenn ich sehe, wir sind 1000 Fuß zu hoch und dann nimmt jemand Vertical Speed und dreht aber die Speed nicht runter, da kriege ich die Krise. Wenn er mir jetzt aber sagt, ich lasse jetzt mal die Speed auf 165 stehen, weil wir haben ja gerade die ETC-Anweisung bekommen, 165 Biss, aber ich würde gerne den Pfad wiederholen, finde ich es vielleicht noch okay.
Hm.
Und Kommunikation ist key. Und wenn ich das merke, dass das da ist, dann kannst du natürlich dann auch mehr Spielraum geben.
Ja.
Und das versuche ich auch den Kollegen zu zeigen, dass ich auch über meine gesamten Entscheidungsprozesse rede. Aber natürlich die Kollegen, die neben dir sitzen, wissen das ja noch nicht. Die wissen noch nicht, wie diese Führungsstile sind. Und die wissen nicht, dass es okay ist, jetzt mal drüber zu reden, wie sie jetzt den Anflug planen oder wie sie überhaupt den Flug planen. Wo sie vielleicht sagen, du... wir sollten auf 380 steigen, ist es okay, wenn wir auf 360 bleiben, weil in 120 Meilen kommt da eine Shear Value von 8, da könnte es ein bisschen wackeln und ehe man da wieder sinken, würde ich lieber hier bleiben. Wie siehst denn du das? Wenn sie aber sagen, ne, ich würde lieber auf 360 bleiben, weil der Margin zu klein ist, dann sage ich, ne, der Margin ist doch okay, wir haben als Max Altitude irgendwas von 380. Und wenn du natürlich dann mit dazu erklärst, ja, aber es kommen ja Shares, das kann ja mal sein, dass ich das übersehen habe.
Ja.
Deswegen Communication is key, immer. Ich stell dir vor, es sitzt einer allein im Cockpit.
Der, mit wem redet der?
Ja, ja. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Führungsstil hat irgendwo in gewissen Situationen sicherlich eine Berechtigung. Wenn ich jetzt mit Flaps 40 Low Speed bei 8 Meilen irgendwie eine Ladung Graugänse mitnehme, dann sollte vielleicht bestimmte Aktionen sofort durchgeführt werden. Und wenn der Kapitän weiß oder die Kapitänin weiß, wie das Problem zu lösen ist, sollte er oder sie das machen, weil da kann ich mich nicht in den Diskutierkreis setzen und drüber philosophieren, was ich mache.
Ja.
Da liege ich nämlich dann im Herzen.
Mhm.
Und da kann man diesen Film über CRM natürlich auch...
Der hatte aber keine Flaps 40 in seiner...
Nee, der hatte keine Flaps 40, der hat keine Triebwerke mehr und war gerade gestartet. Das ist noch schlimmer.
Ja.
Also...
Ja, nee, klar. Also dann, aber du hast ja an sich ja nie wirklich... Zeit, glaube ich, weil der Flieger bewegt sich ja immer.
Da hast du immer Zeit. Zeit kannst du doch einkaufen. Wenn du einen Approach zu schnell machst, dann gibst du dir mehr Track-Miles. Hast du immer Zeit.
Hm.
Wenn du Sprit hast und die Triebwerke laufen, hast du Zeit.
Wissen das auch die FOs mit 20 Stunden auf dem Typ?
Ja, und dann ist eben der Punkt, wo du vielleicht eben nicht einen Laissez-faire-Stil, nicht einen autokratischen Stil, sondern vielleicht dann eher einen führenden Stil, wo du sagst, okay, pass auf, wir machen jetzt mal das und ich erkläre dir gleich, warum.
Hm. Darauf wollte ich hinaus, genau.
Ja.
Also ich glaube, wichtig ist es halt, dass man dann am Ende dann auch noch was lernt. Also wenn ich zugucke hier am Simulator bei uns in der Community, kommt man manchmal kaum hinterher.
Ja, aber du bist ja auch...
Und wenn du es danach nicht...
Ja.
Ich bin auch kein ausgebildeter Pilot. Also,
ja, aber du wolltest gerade sagen, wenn du es danach nicht erklären würdest.
Ja, wenn du es nicht erklären würdest, würde ich viele Dinge gar nicht mitkriegen.
Ja. Genau, aber das ist ja der Punkt, erklärt.
Und ich glaube ja, klar bist du, wenn du jetzt ausgebildeter Pilot bist, hast du das ja alles schon mal irgendwie gelernt, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon schnell auch mal überfordernd ist. Also die Geschwindigkeit auch, die du ja vielleicht nicht in der Flugschule gelernt hast vorher. Oder lernst du das so schnell zu machen?
Nee, ja, es geht ja nicht um schnell, es geht darum, dass jeder jeder hat eine andere Auffassungsgabe, jeder kann anders arbeiten und Schnelligkeit ist nie wichtig. Effizienz ist wichtig. Und Effizienz ist halt eine Balance zwischen, also in dem Moment, wo die Sicherheit beeinträchtigt wird, dann bist du zu schnell. Wo du jemand anders überforderst oder abholst und einfach Entscheidungen triffst, ohne drüber zu reden, bist du zu schnell.
Ja.
Hat nichts mehr mit Effizienz zu tun. Das wird dann unsicher und du verlierst ein Sicherheitsnetz.
Ja. Ja, dann habe ich noch was, eigentlich eine letzte Frage, oder wollte ich ja noch, bevor wir hier den Sack zumachen. Wie glaubst du, wie sich die Fliegerei da in Zukunft entwickelt? Also es gibt ja nur dieses Jahr, gab es eine ganze Menge Inzidenz und Exzidenz, also eine ganze Menge Vorfälle, gefühlt mehr als die letzten Jahre. Da ändert sich ja bestimmt was. Also es ändert sich ja meistens was, wenn es Unfälle gab, kommt da wieder was Neues.
Also erstmal würde ich schauen, ob die Anzahl der Vorfälle korreliert zum Anstieg des Flugverkehrs ist oder überproportional. Oder ob einfach mehr Awareness da ist. Denn wenn in großen Boulevardzeitungen ein Airbus einen Fehler hat, dann steht da Flugzeug. Wenn es ein Boeing ist, steht da Boeing.
Steht Max.
Da steht Max. Da ist es ein Cessna, steht da Max.
Ja.
Und
genau,
das
stimmt, ja.
Das ist natürlich auch so. Und man muss sich auch selber bilden, die Quellen zu analysieren und nicht Medien, die das verarbeitet haben und alle ihre Daten von einer zentralisierten Stelle bekommen. Ob da wirklich die Anzahl der Vorfälle prozentual gestiegen ist. Und ansonsten muss man einfach dem System vertrauen, wie es in der Luftfahrt zum Glück und nicht in der Medizintechnik ist oder in der Medizin allgemein, dass Vorfälle aufgeklärt werden, dass es Voice Recorder gibt. Da gibt es ja auch immer neue Sachen, beispielsweise die neuen Flugzeuge müssen alle 24 Stunden Voice Recorder haben. Bei dem Jeju Airline Flight, da gab es ja auch nur keinen Voice Recorder und man weiß nicht genau, was passiert ist, weil es ein altes Flugzeug war, was nicht dieses RIPS hatte beim Voice Recorder, dieses Uninterruptible Power Supply vom Voice Recorder, was jetzt aktuell ja auch vorgeschrieben ist.
Ja.
Also müsste man sich fragen, ja, warum rüstet man das nicht bei jedem nach? Weil jedes Flugzeug ja natürlich irgendwo die Chance hat, in so eine Situation zu kommen. Und man will ja aufklären. Und je mehr man aufklären kann, muss man vielleicht das auch einfach nachrüsten.
Also du glaubst, das, was ich rauslese, das wird sicherer eher.
Es wird immer sicherer werden, selbstverständlich, natürlich. Es wird Sachen geben, die es mehr gibt. Das sind zum Beispiel sowas wie Vogelschläge. Warum wird es mehr Vogelschläge geben? Viel mehr.
Weil die Triebwerke größer sind.
Ja, selbstverständlich.
Würde ich mal sagen.
Ja, klar. Ja. Die Triebwerke werden effizienter, das Bypass-Ratio wird größer, die Fans werden größer, es wird mehr Vogelschläge geben.
Ja.
Jetzt könnte vielleicht auch noch ein Ornithologe hierher kommen und sagen, ja, und auch noch, weil Klimaveränderung oder sonst noch was, mehr Vögel um die Zeit ziehen. Und muss ich halt sagen, wie bei der Jeju Airlines, da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann in einem separaten Fall darüber reden, ob es jetzt sinnvoll ist, einen Flughafen zu bauen, wo Brut und Städten von was waren ja auch Gänse, da sind, ne? Das war über.
Da steht sogar auf der Karte drauf. Ja,
also,
das da ist auch irgendwie verrückt. Das erste Mal, wo ich es gesehen habe, dachte ich, aha, okay.
Ja. Und da muss man auch darüber reden, muss es sowas geben, wie, was ja mein Lieblingsflughafen ist, Thessaloniki, wo eine Bahn gesperrt wird, aber du theoretisch auf die aktive Bahn draufrollen kannst, weil es keine Stopbars gibt. Ne? Kann man sowas nicht verhindern? Da ist jetzt nichts passiert. Wäre was passiert, wäre das jetzt die Diskussion.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, das abzuschließen. Ich finde das richtig gut.
Ja. Ja, na, ich denke, wir reden bestimmt wieder mal über Inzidenz oder also so in der Art wie jetzt. Ich fand das spannend.
Lasst uns ein Abo da, ein Follow da, kommentiert auf unserer Webseite meisterwarnung.de oder abonniert uns bei Spotify. Gebt Vorschläge, Kommentare ab, für was wir in Zukunft die Themen oder Stream-Podcasts hier machen sollten. Und wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt.
Bei Meisterwarnung.
Cockpit-Chroniken.
Geht doch. Das war gut. Ja. Stopp, oder?
Da machen wir jetzt Schluss, oder?
Das war, glaube ich, richtig gut. Ey, das könnte thematisch einer der besten gewesen sein.
Ich glaube, das war super. Also mir hat es total gefallen und es war spannend bis zum Schluss.
Ich glaube, das ist direkt hoch.
Ja.
Das war jetzt, ich fand es wirklich gut.